ARD.
SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: Zäsur für Deutschland. Was bleibt vom Abzug der Alliierten? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Sie kamen als Besatzer, sie gingen als Freunde. Dieser Satz fiel oft, als am 8. September 1994 die Präsenz der Westalliierten in einer offiziellen Abschiedsfeier endete. Seit 1945 waren sie in der BRD stationiert, dank Marshallplan und Wirtschaftswunder verloren sie schnell ihren Schrecken. Doch war das Miteinander wirklich immer konfliktfrei? Wie haben sie Deutschland geprägt und wie viel kalter Krieg steckt in der Gegenwart? Darum geht es heute beim Forum in SWR Kultur. Mit dabei ist der Historiker Dr. Andreas Etkes von der Ludwig-Maximilians-Universität München, die Germanistin, Historikerin und Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Hélène Miard-Delacroix von der Universität Sorbonne Paris, und in der alten Vier-Sektoren-Stadt Berlin sitzt Dr. Jürgen Lilteicher im Studio. Er ist Historiker und Direktor des Alliiertenmuseums Berlin. Herr Lilteicher, vielleicht können Sie uns mal gedanklich in Ihr Museum mitnehmen, wenn man die Bedeutung der Alliierten in Deutschland vermitteln möchte. Zu welchen Exponaten in Ihrem Museum würden Sie uns führen?
Ganz entscheidend ist, glaube ich, der Checkpoint Charlie. Auf unserem Freigelände steht der letzte Checkpoint Charlie, der im Zuge der 2+4 Vertragsverhandlung dann feierlich abgehoben wurde und auf dem Freigelände steht. Und an diesem Objekt sieht man eigentlich sehr gut, man kommt in den Kern der Geschichte eben. Es geht um den Vier-Mächte-Status Berlins, die Verantwortung der vier Siegermächte für Berlin und Deutschland als Ganzes. Das eben für die Alliierten es keine Grenze in Berlin gab und hier ja an der Stelle die Mauer eben durchlässig war und man gegenseitig auch den Vier-Mächte-Status demonstrierte. Also das ist für mich das Kernobjekt und natürlich eine Kerngeschichte. Sie sprachen das schon an, den Wandel von Feinden zu Freunden ist natürlich die Luftbrücke. Da haben wir einen Hastings, britische Hastings bei uns stehen, und wenn man in dieses Flugzeug hineingeht und dann noch das Öl riecht, oder dann ja kann man Geschichte riechen, erleben und auch sehen. Wir zeigen da Filme. Das über ein Objekt Geschichte zu erfahren, ist natürlich das Privileg des Museums.
Die alten Süßigkeiten von damals liegen nirgendwo, oder?
Nee, also genau, das ist natürlich auch eine tolle Story. Gail Halvorsen, vielleicht ein bisschen romantisiert, aber diese schöne Geschichte, dass eben der Candy Pilot auf die Idee kommt, während der Luftbrücke Süßigkeiten aus seinem Flieger zu werfen, ist natürlich Geschichte, die bis ja in die Gegenwart wirkt und ja vielleicht symbolisch aufgeladen, aber die natürlich jetzt gerade in Berlin eine enorme Bedeutung hat.
Und dann bei der Landung immer mit den Flügeln wackelte. Stimmt
genau.
Das wirklich?
Ja.
Damit man auch wusste, jetzt kommen sie, die Süßigkeiten. Herr Etkes, unter den Westalliierten wurde das deutsche Grundgesetz geschrieben, Presse und Medien neu gegründet, D-Mark eingeführt. Es gab den Marshallplan, Berliner Luftbrücke, wir haben es gerade gehabt, Mauerbau, Aufrüstung und Wende. Wird der Einfluss der Alliierten auf unser Land heute eher unter- oder überschätzt?
Naja, ich denke vor allem, der Blick geht meistens ja auf die USA, wenn man sich das anschaut, und die deutsche Demokratisierung, die sogenannte Re-Education Policy, also die Deutschen wieder zu Demokraten zu erziehen, ihnen aber auch, und das denke ich ist wirklich unglaublich wichtig, dazu kommen wir vielleicht ja nochmal mehr im Detail, was für ein Geschenk und was für ein Vertrauensvorschuss nach allem, was die Deutschen den Nachbarländern im 20. Jahrhundert angetan haben, vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg und den Massenmorden, nochmal so eine Chance bekommen, so kurz nach dem Krieg selber sich in Freiheit zu entwickeln, ein demokratisches System. Und ich denke, in Berlin merkt man sich ja noch mal viel deutlicher, aber wirklich eine große Dankbarkeit für diese Chance, die den Deutschen gegeben wurde.
Frau Miard-Delacroix, in der Zeit der Stationierung wandelte sich das Verhältnis der ehemaligen Erzfeinde Deutschland und Frankreich ja um 180 Grad. Welchen Anteil daran hat die Präsenz der Westalliierten in Deutschland? Also wie haben Sie Deutschlands Position in der Welt verändert, auch generell?
Ja, es ist klar, dass dieser Wandel sehr groß ist. Es liegt selbstverständlich auch daran, dass es in der Zeit der Besatzung, die ursprünglich auch zur Bestrafung und Re-Education der Deutschen war, dann menschliche Begegnungen stattgefunden haben. Aber andere Faktoren sind selbstverständlich auch der große Kontext gewesen, nämlich also die Entwicklung des Kalten Krieges, die Veränderung der Position der Deutschen, sagen wir mal, von den Tätern selber zu Opfern der Sowjetunion. Sowjets und zu guten Alliierten der westlichen Mächte beschleunigte extrem ein Aufkommen von mehr Vertrauen und eine schnellere Integration Westdeutschlands in der westlichen Welt als anerkannten Partner.
Blicken wir doch am Anfang nochmal zurück, vor 30 Jahren, zu dieser, naja, Abschiedsfeier. Am 8. September fand die ja in Berlin statt. Das gab da eine große Parade. Der Kalte Krieg war zu Ende. Jetzt würde mich zuerst mal interessieren, Herr Lilteicher, wie war damals so die Stimmung im Land? Und vielleicht darauf noch auch, wie haben sich diese Länder sozusagen voneinander verabschiedet? Also ist man wirklich mit Freundschaft auseinandergegangen?
Sie legen es mir schon in den Mund. Natürlich sind diese Abschiedsparaden Abschluss einer Entwicklung des Wiedervereinigungsprozesses, der Zustimmung übrigens aller vier Siegermächte zur Einheit. Das wird immer schnell vergessen. Und natürlich in großen Paraden verabschieden sich jetzt die Westalliierten am Armed Forces Day am 18. Juni. Ist, denke ich schon, wir haben in unserem Museum zwei interessante Bilder, nämlich eins am Beginn der Ausstellung, da sehen Sie Berliner kurz nach dem Krieg, nach diesem Horror, und Sie sehen, wie die britischen Truppen ins Land kommen, und man kann ihnen nur im Mund legen, wie haben die sich da wohl gefühlt? Also was erwartet uns jetzt? Eine Bestrafung? Werden wir zum Agrarstaat, werden wir alle verhaftet oder ähnliches. Und dann sieht man zum Schluss ein Bild, wo sich Berliner bedanken. Ja, aber natürlich, das Verhältnis war jetzt nicht immer gut. Also kommt vielleicht auch noch drauf, Vietnamkrieg und ähnliches. Aber dennoch, denke ich, kann man den Bildern schon sehen, bei der Parade der Westalliierten waren 75.000 Berliner da. Das ist schon ein großes Ereignis. Und da sind ja verschiedene Plakate auch zu sehen, danke für eure Zeit. Ich glaube, da wurde in Berlin dann schon bewusst, die haben für unsere Freiheit und für unsere Existenz hier doch eine entscheidende Rolle gespielt, auch wenn man das wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten dann nicht mehr so gemerkt hat.
Also jetzt mal auch abgesehen von Berlin, jetzt aufs ganze Land gedacht, das würden Sie auch sagen, es gilt nicht nur für die Stadt.
Naja, in Berlin war ja doch noch bis in den 90er Jahren besetzt. Da war, in Berlin konnten Sie diesen Kalten Krieg so hautnah spüren. Natürlich, wenn Sie in die bayerische Provinz kommen, wo die Amerikaner stationiert waren, war das auch der Fall. Ich komme aus Westfalen, da spielten natürlich die Briten eine Rolle. Aber ich glaube, mir war das gar nicht so bewusst. Ja, da sind die britischen Streitkräfte, aber welchen weltpolitischen Kontext das hat und welche Brisanz da drin steckt, ja, oder in den Dekaden, dass man jetzt dieser Konflikt friedlich endet nach Angst vor Atomkrieg ist schon ein Geschenk, wurde, glaube ich, gerade gesagt. Mhm. Das ist, finde ich, vielleicht das Schöne an dieser Story, dass sie positiv endet.
Ja, ja. Ich fand es sehr schön, bei meiner Recherche bin ich auf einen Nutzerkommentar im Internet gestoßen zu Bildern eben von dieser Parade eben damals, Herr Edges. Und da stand, bitte nochmal die Zeit zurückdrehen. Da würde mich jetzt interessieren, gibt es in Deutschland so eine Art Nostalgie nach dieser Zeit, als die Westalliierten uns noch beschützt hatten?
Naja, ich glaube, zum einen war plötzlich der Moment da, die gehen jetzt wirklich. Und damit enden ja auch bestimmte kulturelle Beziehungen, Events, die jetzt gerade in Berlin die Amerikaner und die anderen Westalliierten organisiert haben. Über 10.000 Berliner waren angestellt bei den Westalliierten, zum Teil über Jahrzehnte, hatten enge Freundschaften, hatten vielleicht sogar geheiratet in die eine oder andere Richtung. Also da war plötzlich der Moment, das endet jetzt. Und vielleicht auch, wie geht denn meine Zukunft weiter? Bei der Nostalgie, ja, die gibt es, denke ich, manchmal. Ich würde das so ein bisschen ambivalenter sehen, denn das ist ja jetzt auch schon mehrfach angeklungen, sowohl sozusagen diese schnelle große Chance, die vor allen Dingen die Westdeutschen bekamen, und auch dann die weitere Entwicklung hing ganz eng mit dem Kalten Krieg zusammen. Und da wäre Berlin und auch so beide deutschen Staaten wären der erste Schauplatz dieses Kalten Krieges gewesen. In diese Zeit sollte man sich eigentlich nicht mehr zurückwünschen. Also eigentlich bin ich sehr froh, dass wir diese Zeit zumindest weitgehend erstmal überwunden haben, auch wenn wir heute natürlich wieder vor großen internationalen Herausforderungen stehen und manche ja auch von einem neuen Kalten Krieg reden.
Was ja sehr bemerkenswert ist damals, dass es keine einheitliche Feier gibt von allen Alliierten, Frau Mia Delacroix. Erst die Russen am 31. August und dann eben am 8. September die Westalliierten. Man hat das getrennt. Wollte man da sicher gehen, dass die Russen zuerst gehen und die Sieger des Kalten Krieges sozusagen zuletzt abziehen?
Ja, das kann man so in der Chronologie, in der Aneinanderfolge des Abzugfeier sehen. Aber es hat im Grunde nur einen kleinen Streit gegeben über die Bedingungen des Abzugs. Es wurde erwähnt, also zum letzten Mal am 18. Juni 1994, ein letztes Mal eine Parade auf der Straße des 17. Juni in Berlin abzuhalten. Also diese klassische Tag, wo die Armed Force Day während des ganzen Kalten Krieges dann die US-Alliierten marschiert haben. Und da wollten die Russen 94 mit marschieren. Und es soll die Stadt sein, die das abgelehnt hat, weil der 18. Juni, das ist der Tag nach dem 17. Juni, in Erinnerung an den Tag des 17. Juni 1953, wo bekanntlich der Aufstand in der DDR und in Ostberlin von der Sowjetarmee, von der Roten Armee niedergeschlagen wurde. Und insofern hat man es Jelzin gesagt, das ist besser getrennt. Andere sagen, das seien die Amerikaner, die es nicht gefolgt hätten. Die Franzosen und Briten wären nicht so ganz gegen eine gemeinsame Parade gewesen. Also im Endeffekt haben tatsächlich, wie in der Nachfolge, also in der logischen Folge der getrennten Besatzung und der getrennten Präsenz in Deutschland, West einerseits und die Sowjets andererseits, ja, und tatsächlich sind die Westalliierten als Letzte gegangen.
Aber es wäre ja vor allen Dingen um diese Feier am 8. September gegangen. Und wie man weiß, wollte Helmut Kohl, der durchaus sehr einflussreich auch in der deutschen Geschichtspolitik war, und man erinnert sich an den Friedhofsbesuch, den umstrittenen mit Ronald Reagan in Bitburg, die Versöhnungsgeste mit Mitterrand auf einem Friedhof des Ersten Weltkrieges. Kohl hatte sogar ins Gespräch gebracht, dass die Russen in Weimar feiern sollten, ihren Abzug, also einem Ort, den sie gar nicht befreit haben. Es war sogar das Konzentrationslager Buchenwald im Gespräch, wo quasi so als Geste der einerseits der Versöhnung, andererseits wir beide haben Unrecht begangen, das wurde von der Sowjetunion, von Jelzin ganz deutlich abgelehnt. Und dann gab es aber immer noch, das muss man schon sagen, nur den Abschied zweiter Klasse, auch in Berlin, in Treptow am Ehrenmal und so weiter. Und von dem, was ich gelesen habe oder weiß, waren es definitiv Helmut Kohl und der Berliner regierende Bürgermeister, aber vor allen Dingen auch die Franzosen und die Briten, die auch symbolisch nicht mit der Sowjetunion zusammen am 8. September diesen gemeinsamen Abschied feiern wollten.
Vielleicht hängt es auch davon ab, was man dort demonstrieren wollte. Ne? Eine gemeinsame Parade. Der Schwerpunkt der Russen, der Sowjets, war natürlich der Sieg über den Hitlerfaschismus. Mhm. Und dazwischen sind jetzt mehrere Dekaden. Und ja. Natürlich die eine Seite will ihre Verdienste für die Freiheit Westberlins feiern. Die andere sagt, naja, wir haben, beziehen sich auf den Zweiten Weltkrieg und sagt, gemeinsam haben wir doch den Hitlerfaschismus besiegt. Ja, und Weimar wäre auch ein merkwürdiger Platz gewesen. Ich glaube, das haben die Russen auch abgelehnt, weil das ja erst von Amerikanern befreit worden ist und später von der Sowjetunion. Die Frage wird immer gestellt, ja, warum nicht gemeinsam? Ich glaube, da berücksichtigt man nicht die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Mhm. Also ich habe ein Zitat da gefunden von einem anscheinend russischen Soldaten damals oder sowjetischen Soldaten damals. Die ehemaligen Sieger über den Faschismus wurden wie die Hunde vom Hof gejagt, hat der wohl gesagt. Also das muss ja schon so empfunden worden sein. Und ich frage mich auch, prägt es dann nicht eben auch so ein bisschen das Verhältnis zwischen Ost und West? Also so ist es nicht ein Symbol für diese, naja, manchmal kritisierten Umgang westlicher Staaten mit Russland nach der Wende?
Also das passt natürlich in ein gewisses Propagandaschild, aber von Putin, der natürlich mit der NATO-Osterweiterung, diese ganzen Themen, wäre das doch sehr einseitig dargestellt. Und es ist ja nicht der Fall, dass sie wie Hunde. Also es hängt eben, wie ich gerade sagte, von den Schwerpunkten. Und ich glaube, man wollte dort jetzt nicht den Sieg über den Faschismus feiern.
Nee, klar.
Sondern natürlich, es ist eine kleine dominante westdeutsche Erzählung, aber es wäre jetzt die ostdeutsche gewesen, frage ich mich. Also vielen Dank, Rote Armee, für eure Präsenz. Mehrere Dekaden hier im Lande. Wenn man die Diktatur beendet hat, will man, glaube ich, nicht den Truppen, also wenn man jetzt ein Dankesgestus, wenn man natürlich grundsätzlich die Befreiung feiern will, ist das eine ganz andere Geschichte. Also es ist, ich glaube, wie konzipiert man so eine gemeinsame Sache? Wenn die Alliierten waren ja dann, also das werden wir ja oft gefragt, hallo Alliiertenmuseum da im amerikanischen Südwesten Berlins, ja, wo sind denn die Russen? Ja, mein Gott, die waren ja ab einem gewissen Zeitpunkt gar keine Alliierten mehr dabei und unser Schwerpunkt ist tatsächlich diese Zeit danach. Mhm. Aber natürlich in einer Cold War History gehören sie dazu. Deswegen würde ich das ja auch immer kritisch betrachten, wenn man das jetzt, die ganze Diskussion NATO-Osterweiterung und wie die Hunde vom Hof gejagt.
Das ist, genau, das ist natürlich ein Narrativ, genau.
Ja. Kann ich da einhaken? Ich finde das interessant, denn das ist auch das sagt sehr viel über die Wahrnehmung, die wir von dieser Zeit haben. Die Präsenz von Westalliierten betraf die ganze Bundesrepublik und nicht nur West-Berlin. Mhm. Und die sowjetische Besatzung betraf die ganze DDR und nicht nur Ost-Berlin. Und insofern sind das ganz klar getrennte Erfahrungen, aber man bringt das immer wieder auf diese Fiktion des Viermächte-Status der Stadt Berlin. Also das war keine Fiktion, das war eine Wirklichkeit, aber diese Wirklichkeit bedeutete die Fiktion von Potsdam, der Einheit der vier Alliierten, die alle gleichmäßig als Anti-Hitler-Koalition den Nationalsozialismus besiegt haben. Aber wir Historikerinnen und Historiker wissen sehr genau, dass schon bei der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens im August 1945 die Meinung extrem divergierten, die Projekte für Deutschland divergierten und die folgende Entwicklung zeigte, dass es eine Fiktion, die nur an Institutionen wie des Kontrollrats blieb, aber ansonsten war es keine gemeinsame Behandlung der Deutschen.
Ja. Ich habe eine interessante Zahl Meinungsumfrage aus der Zeit gefunden, dass 80% oder 75% der Gesamtdeutschen, also in Ost und West, durchaus dafür gewesen wären, da eine gemeinsame Feier abzuhalten. Und ich sehe die ganze Schwierigkeit der Symbolpolitik. Und natürlich hat der Blick auf die Sowjetunion sich durch die Blockade West-Berlins, durch den Mauerbau und vieles andere ganz massiv geändert. Andererseits finde ich, im Nachhinein passt es in das Schema der anti-westlichen Politik, die die Sowjetunion an Russland immer wieder ausgegrenzt hat. Andererseits kann man auch sagen, es war eine kleine verpasste Chance der positiven Symbolpolitik, denn immerhin hätte man auch gemeinsam feiern können, dass die Bundesrepublik und auch Berlin dann endlich wieder souverän sind und dass diese Truppen, die ja auf beiden Seiten, das muss man ja auch nochmal sagen, die amerikanischen Truppen und die anderen westalliierten Truppen waren nicht nur da, um die Sowjetunion oder den Warschauer Pakt abzuschrecken, sondern sie waren von Anfang an auch da, um die Westdeutschen einzudämmen und ihnen keine möglichen Avancen an den Osten zu geben oder dass der deutsche Militarismus wieder auflebt. Das sieht man bis weit in die 60er Jahre, auch in amerikanischen Dokumenten und auch beim Einigungsvertrag. Die Deutschen müssen ja zustimmen, dass sie dauerhaft keine Massenvernichtungswaffen haben wollen. Also ein Stück weit Misstrauen und Kontrolle der Deutschen gab es auf beiden Seiten. Und von daher, wie gesagt, ich denke, es wäre ein positives symbolisches Signal gewesen. Wir verabschieden uns von allen und damit ist Deutschland auch wieder souverän.
Lassen Sie uns das ein bisschen weiter drehen und zwar nochmal auf dieses Verhältnis oder die Beziehung, Kontakte zwischen den Menschen in Ost und West zu ihren jeweiligen, den Streitkräften, den Truppen. Das war ja sehr unterschiedlich und wir hatten jetzt vorhin erwähnt, dass das Dankeschön sozusagen, dieses Dankesagen bei den Westalliierten eben eine sehr große Rolle spielte und das bei den im Osten vielleicht ein anderes Thema war. Ja, wie war denn der Kontakt eigentlich? Also wie hat man die ausländischen Streitkräfte in Deutschland, Herr Lilteicher, denn wahrgenommen? Was wissen Sie darüber?
Ja, wir sind natürlich Spezialisten für Berlin und ja, da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Studie von Stephanie Eisenhut, die ich nur jedem empfehlen kann zu lesen, die das wirklich in der Mikrogeschichte sich auch mal angeschaut hat. In diesem doch gedrängten Raum Berlin haben natürlich die Berliner viel mehr von den Truppen mitbekommen als jetzt, sagen wir mal, in Westdeutschland. Daher bei uns in dem Museum gab es ein Post-Exchange, ein riesiges Einkaufszentrum. Die Amerikaner haben ihre Lebensform nach Berlin gebracht, natürlich über die Kultur, Techno, Rave und ähnliches. Da ist viel kulturell übergeschwappt, also dieser American Way of Life in Verbindung mit der Freiheit. Das war zum Beispiel jetzt in Dahlem und so sehr, sehr stark spürbar. Aber jeder Sektor hatte eine andere Prägung. Mhm. Also die Briten haben eine andere Prägung mitgebracht. Die Franzosen sind sehr stark kulturpolitisch unterwegs gewesen, die Amerikaner, der Sport. Es gab genug Kontakte. Ich will jetzt aber jetzt in Osteuropa-Historiker gar nicht vorgreifen, aber das war natürlich in der DDR und Berlin anders. Diese Kasernen waren abgeschlossen. Ja, also da gab es einfach wenig Kontakt. Karlshorst war fast wie so eine Festung. Und gut, natürlich ändert sich dieses Verhältnis, da können wir noch drauf eingehen, aber es gibt einen nahen Kontakt, auch einen Kulturtransfer, auch eine Migrationsgeschichte. Es haben ja, ich glaube, ein amerikanischer Kollege Adam Seib hat mal ausgerechnet, das müssen wir nochmal nachrechnen, aber dass fast 20 Millionen Amerikaner in Deutschland ihren Dienst getan hätten, inklusive Zivilangestellte, das ist ja ein riesiger Austausch, der stattfindet, wenn man in die USA geht. Heidelberg ist immer so ein Signal, aber da weiß Herr Atkes wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber in jedem Fall gab es eine Kontakt, es gab eine Prägung, Straßennamen, es bleiben architektonische Relikte, die können wir auch noch besprechen und so weiter. Also, aber natürlich schwindet das jetzt. Das ist jetzt so 12 Jahre zurück und das macht auch etwas aus, wie wichtig diese Zeit noch betrachtet wird.
Herr Elkes, ich glaube, da haben Sie bestimmt einiges zu ergänzen, oder? Zu diesem Kontakt zwischen gerade Amerikanern und Deutschen.
Den gab es auf den verschiedensten Ebenen. Ich habe ja vorhin schon mal sozusagen die Zahl der Arbeitsplätze angesprochen. In Berlin war die USA oder die Westalliierten viertgrößter Arbeitgeber. Zehntausende Arbeitsplätze in ganz Westdeutschland hingen mit den verschiedenen Alliierten zusammen. Die haben natürlich ihre Radiosender und ich denke gerade in den 50er und 60er Jahren noch viel wichtiger, ihre Musik, ihre Radiosender, ihre Kultur mitgebracht, haben Feste gefeiert. Es gab die Beziehungen nicht nur zwischen den amerikanischen Soldaten, den britischen Franzosen und den deutschen sogenannten Fräuleins damals, sondern auch Männer, Frauen andersrum. Leute sind in Deutschland geblieben, sind in die USA gezogen. Also in vielfältigster Weise. Ich bin ja eher US-Experte. Die Amerika-Häuser, die an vielen Orten in Westdeutschland gegründet wurden, auch zu einer Zeit, als andere Bibliotheken noch gar nicht geöffnet waren, wo unglaublich großes Kulturangebot war. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber ich denke, es hat abgebaut mit der Zeit. Berlin war dann immer ein Sonderfall, aber für meine Generation, ich bin auch in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, waren die Briten, ich habe nicht in der Nähe von irgendeiner Kaserne gewohnt, die waren da und man hat sie vor allen Dingen mal durchs Radio wahrgenommen oder wenn die Flieger über das eigene Wohngebiet flogen, das war dann manchmal eher nervig und das ist auch so diese Mischung, denn Truppenpräsenz zu Hunderttausenden bedeutet eben auch Umweltschäden, bedeutet Übungen und bedeutet Flüge.
Frau Mia Delacroix, man redet ja dann doch meistens eher über die Amerikaner und die Briten, wahrscheinlich auch einfach, nehme ich mal an, das französische Gebiet damals, das, wo die französischen Truppen stationiert waren. Es war natürlich nicht so groß, aber wie hat sich so dieses Verhältnis zwischen deutschen und französischen Truppen eben da so ausgestaltet? Was waren die Unterschiede vielleicht auch zu den anderen Nationen?
Ja, also vor den Unterschieden gab es Gemeinsamkeiten, also nämlich die Präsenz von Kasernen und diese Übungen und die Flüge und in der französischen Besatzungszone waren die Kontakte ähnlich gestaltet, prinzipiell wegen der Struktur, dass die Soldaten dann in Kasernen wohnten und dann auch ihre eigenen Kulturstätten hatten zur Freizeit. Und auch wie in den anderen Zonen und also auch in Berlin, in Westberlin, im französischen Sektor gab es so viele Kontakte, die sehr gelenkt auch organisiert wurden über Kulturstätten. Denn es ist eine Besonderheit der französischen Besatzungspolitik gewesen. Es wird immer wieder gesagt, die Franzosen seien die härtesten gewesen unter den drei Westalliierten, die aber zugleich eine Umerziehung durch die Kultur sich vornehmen wollten, auch nun die Entnazifizierung auch durch das Umdenken in den Köpfen organisieren wollten, sodass tatsächlich die Kulturpolitik sehr prioritär behandelt wurde und das ging nur über Kontakte mit dem Centre Français, also Kulturzentrum mit der Bildung der Universität in Mainz und mit allen möglichen Kontakten auch über Sport oder einfach Feiern in den kleinen Städten. Es ist tatsächlich auch ein Teil dieser Geschichte einer französischen Annäherung und wie man auch gerne sagt, einer französischen Freundschaft mit so vielen, also nicht nur Freundschaften, sondern auch Ehebildungen, die über diese ganz normalen Begegnungen zwischen Zivilbevölkerung auch stattfanden. Nicht vergessen, und das ist eine Besonderheit der französischen Besatzungszeit, ist, dass es in Frankreich den Militärdienst gab und extrem viele junge Franzosen haben bis zur Abschaffung des Militärdienstes in den französischen Kasernen in Deutschland gedient. Und das waren also keine normalen Soldaten, sondern junge Bürger, um die 20, die dann eine erste Erfahrung mit Deutschland hatten. Das sorgte nicht unbedingt für eine große Liebe für Deutschland, das muss man auch zugeben. Das wurde ein bisschen als Bestrafung betrachtet, dass man nicht in eine Kaserne in Osten Frankreichs gehen musste, sondern viel weiter nach Osten. Und Aller en Allemagne, also nach Deutschland versetzt zu sein, das war nicht sehr schön, für einige sogar ein Albtraum. Aber umgekehrt hat es auch dafür gesorgt, dass junge Franzosen, die sonst nie zu tun gehabt hätten mit Deutschland, eine Erfahrung hatten und auch dieses Land lieben lernten.
Blicken wir doch nochmal, um das ein bisschen zu kontrastieren und vor allem auch zu sehen, wo das eigentlich herkam, nochmal ganz zurück auf das Jahr 45, als der Zweite Weltkrieg eben mit dieser bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete und die Deutschen ja großes Misstrauen auch gegenüber den Siegern hatten, beziehungsweise auch Angst. Und dann gab es ja von beiden Seiten eigentlich große, große Vorbehalte. Und natürlich war damals auch das schlimmste Thema von allen, ein immer wiederkehrendes Problem, die Vergewaltigungen, von denen immer wieder die Rede war. Oft wird da ja über die Rote Armee gesprochen. Allein 100.000 Vergewaltigungen durch die Rote Armee allein in Berlin. Aber es gibt auch diese Zahlen. Das ist natürlich die Frage, wie belastbar die sind. Es sind Schätzungen, aber man geht von 200.000 Vergewaltigungen in der amerikanischen Besatzungszone aus. Herr Edkes, ich weiß nicht, wie viel Sie dazu wissen, aber blicken wir da vielleicht sogar manchmal auch zu unkritisch auf diese Zeit und auch auf die Westalliierten?
Gut, wenn man die trotz der Zahlen oder der Schätzung, die Sie genannt haben, jetzt auch zur Vergewaltigung, die von Westalliierten oder Amerikanern von denen begangen wurden, für die Menschen, die es damals, wenn sie sich denn hätten aussuchen können oder die noch die Chance hatten, in den einen oder anderen Besatzungsteil zu gehen, die hätten mit Sicherheit zur großen Mehrheit eine Besatzung unter amerikanischer, britischer oder französischer Führung bevorzugt als von der Sowjetunion, auch weil man ja viele wussten, welche Kriegsverbrechen in der Sowjetunion begangen worden waren und was eben auch schon passierte bei dem Vorrücken der Roten Armee. Aber es ist wirklich, wenn man sich anschaut, und das habe ich ja vorhin schon mal so versucht anzudeuten, die erstaunlich, wie schnell doch den Westdeutschen auch ein Vertrauen gegeben wurde, denn es gibt so einen ganz herrlichen amerikanischen Dokumentarfilm für die Soldaten, die dann nach Deutschland auch zur Besatzung geschickt werden sollten oder da eingesetzt werden sollten, Euer Job in Deutschland. Und da wird so ein bisschen durchdekliniert, dass die Deutschen eigentlich seit Ewigkeiten Imperialisten sind, die anderen Länder erobern, die gnadenlos Menschen umbringen und deswegen keinerlei Freundschaft mit den Deutschen. Redet nicht mit denen, vertraut denen nicht. Ihr könnt den Deutschen nicht vertrauen. Und wem könnt ihr am wenigsten vertrauen? Den Kindern und den Jugendlichen, denn die kennen nichts anderes als den Nationalsozialismus. Und natürlich fangen die Leute an, miteinander zu reden. Die Kinder kriegen Süßigkeiten und anderes. Und man sieht dann herrlich auch bei der amerikanischen Besatzungspolitik, wie die Gesetze eigentlich immer wieder angepasst werden müssen, auch zu den tatsächlichen Beziehungen der amerikanischen Soldaten beispielsweise zu deutschen Frauen oder zu den Familien. Aber ja, ein Stück weit, auch durch den Kalten Krieg geprägt danach, haben wir manchmal vielleicht ein bisschen zu lange auch ein zu positives Bild der westlichen Besatzungsmächte gehabt und weiß nicht, ob das auch nochmal ein Ausstellungsthema für das Alliiertenmuseum wäre, da nochmal einen kritischeren Blick drauf zu werfen.
Herr Lilteicher. Wir haben immer das Image. Wir sind ja Museum der 90er Jahre in der Tat. Und viele jetzt in unser Museum kommen und sagen, ihr seid ja ein Museum schon für Fortgeschrittene, weil viele wissen ja gar nicht, warum wir den jetzt überhaupt in Deutschland. Das muss man ja erklären. Wir unterhalten uns hier unter Experten, die teilweise noch Zeitzeugen sind. Also in der britischen Zone und BFBS sagt mir natürlich was, aber natürlich ein neues Museum muss ein kaltes Kriegsmuseum sein, das viel stärker kontextualisiert und das natürlich, also wenn wir jetzt in einer Ausstellung zu den Little Americas, diesen Wohnbezirken, in denen die Amerikaner waren zum Beispiel, die sehen wirklich aus wie in Amerika, ne? Die Siedlungsstruktur, die sehen sie auch heute noch in Amerika. Aber natürlich gab es dann irgendwann während der kriegerischen Auseinandersetzungen Vietnam oder auch später Irak-Demonstrationen Army Go Home. Also dass die weltpolitische Lage oder Amerika ja zu einer interventionalistischen Macht geworden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich auch viel Kritik an dieser Form der Politik geäußert wurde. Und das äußert sich natürlich auch an den Garnisonen.
Aber wenn Sie jetzt mal so in den großen Zügen auf diese 50 Jahre schauen und die Beziehungen zwischen Deutschland und den Deutschen und den Westalliierten, wie hat sich das so entwickelt von der Angst, dem Misstrauen am Anfang hin zu dieser Freundschaft, die wir ja schon skizziert haben?
Ja, also Herr Edges hat diesen Film, den kann man übrigens auch bei uns im Museum sehen.
Ja, gibt's online auch.
Ja, da ist ganz spannend. Deutschland als die kriegerische Nation und natürlich, wenn man jetzt mal aus dem Blickwinkel des Krieges schaut, also 1871, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, kann man das natürlich alles über einen Kamm scheren und da ist natürlich auch Misstrauen berechtigt, aber dadurch, dass Deutschland ja glücklicherweise durch den Kalten Krieg und die hineinkatapultiert wird in eine westliche Welt, man spricht ja von Westernisierung, ja, ein Parforce-Ritt, das wird heute auch überhaupt gar nicht gerne gehört, wenn man jetzt 75 Jahre Grundgesetz oder so die Reden hört, dass die Westmächte eine enorme Rolle gespielt haben bei unserer Demokratisierung. Und ich glaube, dass dadurch, dass man in diese westliche Welt, in die Wertekontexte hineingezogen wird, sagen wir mal, entsteht ja auch viel Common Ground sozusagen. Und dann ist Amerika interessant. Und klar, natürlich blieb Amerika auch ein Symbol für die Freiheit. Übrigens für viele DDR-Bürger. Also das würde ich auch gerne mal untersuchen, die, glaube ich, nach der Wiedervereinigung, ist, glaube ich, die erste Auslandsreise, die Frau Merkel gemacht hat, in die USA gegangen. Also da, ja, das spielt das diese Symbolrolle natürlich. Und natürlich Großbritannien, Frankreich, die EU, natürlich das, auch das NATO-Projekt, später wieder bewaffnen, dass Deutschland Teil dieser Verteidigungsgemeinschaft wird. Können mich aber die Kolleginnen gerne nochmal korrigieren, dass das wächst, das wächst zusammen im Grunde genommen.
Also ist es, aber ist es nochmal kurz die Nachfrage, ist es eine steile Kurve nach oben oder gab es da sozusagen bestimmte Punkte, wo es auch mal wieder nach unten ging?
Na ja, hoch, die Rüstungsdebatte, können wir, die, natürlich eine ganz wichtige Rolle, Pershing II, NATO-Doppelbeschluss. Ich glaube, wir reden jetzt ständig über die USA, weil sie die dominante Macht ist, aber Frankreich und Großbritannien spielen da natürlich auch eine Rolle. Ja, die Friedensbewegung ein sehr kritisches Bild gegenüber natürlich über den USA. Aber können die Kollegen gerne was?
Das können sie gerne.
Ja, also vielleicht möchte ich da ergänzen. Ich glaube, wenn wir einen gerechten Blick haben wollen auf die Entwicklung, muss man auch verstehen, was im Grunde Geschichte ist und unsere Erfahrung mit der Zeit. Das heißt, es gab den Blick 1945 und dann mit Erwartungen von damals, dann mit neuen Erfahrungen und die Überraschung konnte etwas mit sich bringen. Das heißt, dass es positiver vor sich ging, als man erwartet hatte von der deutschen Seite, dass dieser Fraternisierungsverbot im Grunde schnell umgangen wurde. Und dass dann tatsächlich Menschen kamen, die uns da besetzt haben. Und vor allem vielleicht noch zurück zu dem Vergleich zwischen den Besatzungszonen in der schlechten Behandlung der Zivilbevölkerung, Stichpunkt Vergewaltigungen. Die neueste Forschung hat sich das auch unter die Lupe genommen, insbesondere in der französischen Besatzungszone. Also Ausmaß des Phänomens ist nicht so groß gewesen wie in der sowjetischen Besatzungszone. Und vor allem, was da interessant ist, ist, dass hier die Erwartung oder die Warnung von der Wehrmacht und von der NS-Zeit in den letzten Wochen mit Erinnerung an die schwarze Schmach nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich dass schwarze Soldaten der französischen Armee möglicherweise sich zu Barbaren verwandeln, das hat auch eine Erwartung geprägt, die dann auch zu einer gewissen Mythenbildung beigetragen hat. Aber sehr schnell, nachdem es tatsächlich Vergewaltigung gegeben hat, wurden die Soldaten, die das begangen haben, extrem schärfstens bestraft und hatten keinen Freibrief, wie es oft gesagt worden ist, was die sowjetische Besatzungszone anging.
Ich würde jetzt gerne noch mal einen anderen Faden aufnehmen, und zwar, Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass oft unterschätzt wird, wie groß der Beitrag der Alliierten für das deutsche Grundgesetz ist und ich nehme mal an, eben auch generell für die Demokratisierung in Deutschland. Was waren denn so, Herr Edges, ja quasi die Rezepte dieser Politik und was hat wirklich gut funktioniert?
Oh, das ist eine interessante, aber sehr auch schwierig zu beantwortende Frage. Ich denke, das war wirklich, und wir haben es ja schon versucht, an bestimmten Punkten anzureißen, es war eine Mischung der großen politischen Linien, des, wenn ich jetzt auf die USA wieder schaue, das Angebot auch des kulturellen Austausches und des sozusagen Leute in die Nähe von Amerika bringen durch Kulturveranstaltungen, durch Bücher, Zeitschriften und anderes, was in den Amerika-Häusern zur Verfügung gestellt wurde. Tatsächlich die millionenfache Begegnung mit Amerikanern, mit Briten, mit Franzosen, die dann als Besatzungsmächte kamen. Und ich habe immer wieder in den USA an Postämtern ehemalige Veteranen getroffen. Für die war es anders als jetzt, was gerade Frau Mia Delacroix gesagt hat, für viele amerikanische Soldaten, die sich dann auch freiwillig gemeldet haben, war Deutschland großartig. Und Veteranen konnten dann oft in den Dienst der amerikanischen Post gehen. Und ich habe immer, wenn ich Pakete mit Büchern oder Kopien abgegeben habe, immer wieder, oh, you're from Germany, greatest time of my life, also die größte Zeit meines Lebens. Und die haben mir dann erzählt, wo sie stationiert waren. Aber sozusagen die Begegnung miteinander, die großen außenpolitischen Dinge und eben das Vertrauen. Andererseits, auch das würde ich immer wieder betonen, durchgehend, und da spielten auch die Franzosen und die Briten manchmal fast sogar noch eine größere Rolle, das Misstrauen gegenüber den Deutschen und auch eben das Besatzungspolitik und letztlich, und auch wenn es in Berlin sichtbarer war, hieß, Die Westdeutschen sind in ihrer Außenpolitik nicht komplett frei, vor allen Dingen was Wiedervereinigungsthemen angeht. Und es gibt so herrliche Dokumente aus den USA, aus den Nixon-Jahren, bevor Präsident Nixon und Kissinger dann selber auf Entspannungspolitik gingen, wo sie ganz unzufrieden sind mit dem, was Willy Brandt macht, sich annähert an die Sowjetunion, seine Ostpolitik macht. Und da spekuliert man oder diskutiert man ernsthaft hinter verschlossenen Türen, die Dokumente sind jetzt freigegeben, ob man diese Regierung nicht vielleicht stürzen sollte, weil sie sozusagen eine Politik macht, die den Amerikanern widerspricht. Nun ist es klar, das können die Amerikaner sich nicht leisten. Und gar nicht so lange danach will man selber Entspannungspolitik machen und arbeitet dann zusammen. Aber ein Misstrauen ist tief und die Deutschen sind in ihrer Außenpolitik durchaus eingeschränkt bis 1990.
Also Herr Edges, das wäre ja so Wasser auf die Mühlen von sogenannten Reichsbürgern, die da eben so sagen, ne, dass in Deutschland eigentlich, dass es immer noch ein besetztes Land ist und gar kein eigener souveräner Staat sei und das ja auch früher schon so war und solche Pläne, von denen Sie gerade gesprochen haben, dass man die deutsche Regierung möglicherweise stürzt, das würde dann natürlich auch nochmal so das i-Tüpfelchen sein. Warum stimmt das nicht?
Na, nach 1990 stimmt das schon mal definitiv nicht mehr.
Ja.
Und davor galt es eben für eingeschränkte Bereiche. Und das eben aus der Erfahrung mit den Deutschen im 20. Jahrhundert und zum Teil für die Franzosen bis ins späte 19. Jahrhundert gehend, dass man auf die Deutschen ein bisschen aufpassen muss in ihrer Außenpolitik. Aber dennoch die großen Möglichkeiten und Freiheiten, die man bekommen hat. Es bezog sich wirklich vor allen Dingen auf deutsche Wiedervereinigungspolitik, weil da war klar, die vier Alliierten haben letztlich das entscheidende Wort. Das hat Herr Lilteich ja auch schon mal gesagt bei dem Einigungsvertrag, ohne das Okay der vier wäre das nicht gegangen. Ansonsten, gut, wenn Truppen stationiert sind, das galt für Ost und West, haben die natürlich bestimmte Sonderrechte, die sie sich mit den ursprünglichen Besatzungsstatuten, die dann umgewandelt wurden, auch gegeben haben. Aber es gab auch durch verschiedene internationale Verträge eine immer weitergehende Souveränität der Westdeutschen.
Herr Lilteicher, möchten Sie ergänzen?
Ja, Sie sprachen ja das Thema auch Demokratisierung an, jetzt sagen wir Außenpolitik. Natürlich unser Grundgesetz ist der Verfassungskonvent von Herrn Chiemsee im letzten Jahr gefeiert, haben die Alliierten den schon konkret gesagt. Also da gehören die Menschenrechte rein und so weiter, die Frankfurter Dokumente. Das ist ja das Fundament unserer Demokratie, ist im Grunde genommen auch ein Auftrag der Alliierten. Das finden Sie bei den offiziellen Reden gar nicht mehr. Und das finde ich auch ganz interessant, weil man im Grunde genommen, zumindest beobachte ich das so, dass man versucht, eine Demokratiegeschichte der Bundesrepublik mit Rückgriff auf Weimar zu konstruieren. Und also nach 45 sind doch die deutschen Demokraten, die überlebt haben und nicht in den KZs ermordet wurden, wieder da und bauen diese Republik auf. Das sind wichtige Akteure. Willy Brandt ist zum Beispiel Ernst Reuter hier für Berlin und so weiter. Aber die Rahmenbedingungen, also diesen enormen Wechsel vom 45 bis 90, dieses Grundgesetz ist ja heute noch, kann man stolz drauf sein, wirklich, ist in den Anfängen eine Vorschrift oder der Alliierten. Natürlich haben das dann die Deutschen ausgearbeitet und ihre Erfahrungen aus Diktatur und so weiter, da die Frauen und Männer des Grundgesetzes da eingearbeitet. Aber das finde ich schon sehr wichtig zu sagen. Und das ist ja auch ein wunderbarer Anknüpfungspunkt an unsere heutige Wertepartner, liebe Franzosen, Briten, Amerikaner. Da haben wir einen Common Ground, habe ich schon mal, glaube ich, gesagt. Aber ich sehe, dass vielleicht heute nicht so mehr betrachtet wird oder dass man das, ist mir unerklärlich, weil wir sind in Europa, wir sind in der NATO, also eine internationale Geschichte der Bundesrepublik wäre keine Nationalgeschichte, würde das, glaube ich, immer mit berücksichtigen.
Ja. Frau Mia Delacroix, wollten Sie gerade noch was ergänzen zu diesem?
Ja, ich wollte ergänzen, also diese Behauptung, das System der Bundesrepublik und überhaupt die Existenz der Bundesrepublik an sich sei auferlegt worden, ist eine reine Legende auf der Seite der Reichsbürger. Denn tatsächlich die Demokratisierung Deutschlands beruhte zunächst auf Säuberung, Umerziehung und Förderung. Förderung von, auf den sogenannten weißen Listen von sicheren Deutschen, Förderung derjenigen Menschen und derjenigen Werte, denen sich Deutschland abgewandt hatte in der Zeit des Nationalsozialismus. Also insofern haben die Alliierten eher eine Rückkehr zu der Demokratie von Weimar beigetragen und geholfen mit der Verbesserung dessen, was in Weimar so Schwächen waren, insbesondere in der Reichsverfassung. Und worauf bestanden die Alliierten? Sie bestanden vor allem auf die Dezentralisierung, das heißt auf den Föderalismus, was eine historisch gesehen, das ist die Geschichte Deutschlands und die Zentralisierung war nur in der Zeit des Nationalsozialismus Faschismus und übrigens auch in der DDR. Also insofern sind die Punkte der demokratischen Architekturen, auf die die Westalliierten Bestand haben, das, was dieses moderne demokratische Deutschland ausmacht. Es war ein Zwang, aber die Förderung des demokratischen Aufbaus von unten ist eine große Leistung gewesen und deswegen hat es schnell funktioniert und die Dankbarkeit ist da, denke ich, gerechtfertigt.
Wenn ich noch einen Punkt hinzufügen könnte, was sagen von Beginn mit der Adenauer-Regierung, das Setzen auf die Westbindung. Und das ist jetzt nicht nur dann irgendwann auch eine Wiederbewaffnung ab 55, sondern tatsächlich ja mit den westeuropäischen Nachbarn. Das geht dann auch über Frankreich und Großbritannien hat ja immer so ein bisschen eine Sonderrolle gespielt im europäischen Einigungsprozess, aber auch mit den Benelux-Staaten und anderen, Italien, zuerst auf wirtschaftlicher Ebene, dann immer weiter auf politischer Ebene. Das würde ich neben diesen ganzen großen oder drei großen Alliierten auch noch für enorm wichtig halten, das Setzen darauf, aber auch das Gemeinsame, auch die anderen europäischen Staaten, sehr unterstützt von den USA, schon als Teil des Marshallplans, aber auch danach, dass europäische Einheit, Zusammenarbeit im wirtschaftlichen und politischen und kulturellen Bereich eben auch friedenssichernd sein kann, dauerhaft und Völkerfreundschaft bringen kann. Und auch das ist ja was leider diejenigen, die heute geboren wurden oder das nicht mehr, also sozusagen diese Zeit nicht miterlebt haben, die Grenzzeiten, welches enormes positives Projekt ist, was wir da gewonnen haben, auch zu den Zeiten der Kriege davor. Das würde ich auch, das würde ich immer wieder auch gegenüber meinen Studierenden ganz extrem betonen, was das für ein weltpolitischer Gewinn ist und auch für Deutschland und die anderen westeuropäischen Staaten, was da in diesem Friedens- und Einigungsprozess erreicht wurde und eben von den Amerikanern ganz stark mit befördert.
Ich habe jetzt eine Frage, da sagen Sie bestimmt auch, oh, die ist aber sehr groß, aber würde ich trotzdem gern stellen. Was kann man aus diesem großen Demokratisierungsversuch, der ja offensichtlich ganz gut gelungen ist, für heute lernen? Herr Lilteicher.
Naja, insofern ist es so ein bisschen auf dem, nicht ein bisschen, das ist die zentrale Message unseres Museums, da mache ich jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung, dass es im Grunde genommen die Botschaft ist, nur, was Herr Edges auch gerade sagte, internationale Kooperation, Zusammenarbeit, ist friedenssichernd und auch, das habe ich glaube ich in meiner Biografie und meinem Großwerden auch vergessen, ich bin ja in dieser friedlichen Bundesrepublik aufgewachsen und das war alles so for granted, garantiert. Und je stärker ich jetzt aus meinem Job in diese Thematiken einsteige, desto mehr merke ich, naja, darüber war ja auch ein militärischer Schutzschild. Das heißt also nicht die EU ist ein Friedensprojekt, sondern die NATO. Ja, also die Bereitschaft, diese Werte, für die man steht, auch zu verteidigen, hat, glaube ich, auch zu deren Stabilisierung beigetragen. Ne? Also das natürlich mit dem ganzen Risiko, dass das hätte auch explodieren können, aber ich glaube schon, dass man sowohl Demokratie im Innern, wir hatten jetzt ja gerade die Landtagswahlen mit den katastrophalen Ergebnissen, aber auch nach außen natürlich verteidigen muss. Wir werden ja von beiden Seiten jetzt im Moment heute bedroht und was Herr Edges vielleicht auch sagte, und vielleicht kann das Eleni Odorko auch bestätigen, wenn man mit jungen Studierenden oder diese ganze Sphäre der Geopolitik und wie stark Deutschland jetzt international eingebunden ist und was eigentlich unsere Sicherheit hier garantiert, das ist nicht im Bewusstsein, glaube ich, weil vielleicht diese Folie, was heißt Krieg, eigentlich nicht mehr besteht. Aber das zu sagen, hey, Demokratie ist zu verteidigen von jedem Bürger und jeder Bürgerin, aber natürlich auch, und das erleben wir jetzt ja leider auf, ja, wie sagt man, unglückliche oder bedauernswerte Weise, dass wieder mit Waffenpotenzial demonstriert werden muss, zu sagen, ja, wir bleiben bei unseren Werten.
Frau Mia Delacroix, wie würden Sie diese Frage beantworten?
Ja, aus dieser Geschichte kann man, glaube ich, vieles lernen. Das ist noch einmal, muss man das Ausmaß der Veränderung messen zwischen der Situation 1945, der Rolleneinteilung sozusagen und dann bis 94 und bis in die Gegenwart hat sich der Status Deutschlands auch so verändert in der Zusammenarbeit mit den Alliierten. Ich finde, so allgemeiner kann man daraus lernen, wie vielbringend das aufeinander aufzupassen ist. Denn das ist auch diese Zeit. Man hat nicht nur zusammengehalten gegen die Gefahr aus dem Osten, sondern mit dieser Zusammenarbeit, mit dieser Verflechtung, die tatsächlich Herr Edges zu Recht sehr wohl betont hat im europäischen Rahmen, hat dazu beigetragen, dass man nicht mehr Angst vor Deutschland hatte aus der Sicht der anderen, sondern vielleicht Angst um Deutschland und dass wir mit dieser Verflechtung unsere gemeinsame Verteidigung eines Wertekanons, eine Lebensart harten Art zu leben, nicht nur gegeneinander national verteidigen, sondern als eine gemeinsame Sache sehen. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, die es gegeben hat, die weit weg von internationalem rechtlichen organisierten Status und so, sondern vielmehr die Ansammlung von Erfahrung und Verflechtung.
Das war das Forum in SWR Kultur. Zäsur für Deutschland. Was bleibt vom Abzug der Alliierten? Ich bedanke mich bei den Gästen. Dr. Andreas Edges, Historiker, Ludwig-Maximilians-Universität München. Dr. Jürgen Lilteicher, Historiker und Direktor des Alliierten-Museums Berlin. Professor Dr. Hélène Mia-Delacroix, Zeithistorikerin an der Universität Sorbonne Paris. Und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.